Du sollst nicht Ehe brechen, Punkt. Vielleicht bist du Single. Du sagst, kein Problem, die Angebotschaft zu halten. Vielleicht bist du verheiratet, verliebt. Du denkst, das wird mir sicher nie passieren. Vielleicht bist du auch heute Morgen da und stehst vielleicht vor einem Scherbenhaufen. Vielleicht Spannungen in der Ehe. Vielleicht genau diese Situation in deiner Verwandtschaft erlebt. Wo auch immer du stehst heute Morgen in Bezug auf das Gebot, ich möchte dir Mut machen, lass dich beschenken heute Morgen von Gott. Er hat etwas für dich reserviert heute Morgen. Für deine Situation. Und es spielt nicht so eine Rolle, ob du Single bist oder verheiratet in einer Beziehung oder nicht. Das Gebot hat etwas zu sagen für uns alle. Und ihr werdet merken, es wird sicher ein bisschen mehr auf die eine Seite gehen. Ich werde mehr in die Richtung reden von Ehe, vom Miteinander. Aber es hat auch Sachen, ganz einen Haufen Sachen drin, die auch zählen, die allgemeingültig sind, fürs Unterwegssein im zwischenmenschlichen Miteinander. Ich habe von einer Studie gelesen, von einer Umfrage, die gemacht worden ist, so auf der Straße, auf der Gasse, wo gefragt worden ist, was ist Ehe? Und erstaunlich war, dass dabei ein Wort ganz einen Haufen erwähnt worden ist. Ein Haufen Mal ist einfach immer erwähnt worden, Liebe. Also Liebe ist verwendet worden, fast wie ein Synonym für Ehe. Und mir dünkt es, wenn das stimmt, dann ist es ein bisschen gefährlich. Weil dann gibt es so also das Verliebtsein, oder? Und wenn ich das Verliebtsein ich so nicht mehr spüre, dann ist in dem Fall auch keine Ehe mehr da und dann noch eine, oder? Merkt ihr den Gedankengang? Und mir dünkt es, das ist gefährlich. Ist Ehe wirklich einfach nur so etwas? Ich glaube, es gibt nämlich einen tiefen Unterschied zwischen Liebe und verliebt sein. Verliebt sein ist so etwas, der Donut vorne im Zellen, oder? So das Kribbeln im Bauch. Das ist aber extrem trügerisch, das kann auch so weg sein. Und wenn meine Ehe, meine Beziehung auf so etwas aufbaut, dann tut es mir das gefährlich. Das hat keinen Grund. Ich glaube aber auch, dass es eine Liebe gibt, die tiefer ist, die tragend ist. Und auf der Wenn auf der die Beziehung aufgebaut ist, dann glaube ich uns gut. Und bevor wir weitergehen, bevor wir eintauchen, ist, du sollst nicht Ehe brechen, finde ich es eben enorm wichtig, dass man auch versteht, was denn der Gedanke hinter der Ehe ist. Es ist wichtig, dass man versteht, wieso die Ehe schützenswert ist. Wieso, dass Gott sagt, heb Sorge dazu. Pass auf. Und darum ist ganz wichtig, dass man den ersten Punkt festhalten, wer ist der Erfinder? Gott höchstpersönlich. Gott hat das geschenkt. Wir können im ersten Buch Mose das nachlesen. Kapitel 2 ist Geschichte erwähnt, wie Gott am Adam ein Gespenli zur Seite gestellt hat. Weil er gemerkt hat, der Adam ist traurig. Da ist ein Elefant, ein Giraffe und immer das Zweite an ihm vorbeigelaufen. Und er hat denen einen Namen geben und hat festgestellt, die sind alle das Zweite. Nur ich bin ganz alleine. Und er ist völlig traurig geworden. Und Gott hat es gemerkt. Und Gott sagt, wir können das nachlesen, im 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also Gott hat da ein Geschenk gemacht. Und das Wunderbare, das ist übrigens eines von diesen ganz wenigen Geschenken, die noch übrig geblieben sind vom Paradies bis zum heutigen Tag. Das ist Gottes paradiesische Geschenk für den Menschen bis zum heutigen Tag. Dehe. Er hat am Mann eine Frau zur Seite gestellt, die ihm gleich ist und doch so wunderbar anders. Die ihm ähnlich ist im Äußeren und doch so komplett anders im Funktionieren als Wesen. Gleich Wert, aber anders. Und ich weiß, man sagt so schnell, so wunderbar ergänzend, wunderbar anders, wunderbar die Eigenschaften. Ja, das sagt man, wenn es gut läuft. Und wenn es ein bisschen auf Spannung ausläuft, sind die wunderbaren Ergänzungen, wunderbare Reibungsflächen, wunderbare Punkte, um sich nerven aneinander. Und trotzdem sind sie erschaffen von Gott. Jedes Einzelne. Und Gott hat die Ehe geschenkt als einen Raum von der Zweisamkeit. Es sich gegenseitig schenken. Von der intimsten Möglichkeit, wo zwei Menschen eigentlich zusammenkommen können. Ein Ort vom Vertrauen, aber auch ein Ort von der Sicherheit. Das ist nicht einfach nur so, zwei kommen zusammen, fertig. Das ist ein wunderbarer Gedanke dahinter. Ideenvorbereitung, tun wir immer den Berli einen Vers vorlesen aus Psalm 85, wo ich finde, der beschreibt Ehe in einer wunderbaren Art und Weise und bringt es auf den Punkt. Was Ehe ist? Psalm 85, Vers 11. Da heißt es, dass Gnade und Wahrheit einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Ein wunderbarer Beschrieb von Ehe. Wo das darf passieren, Gnade und Wort Platz hat. Das ist ein Ort, wo Gottes Liebe gelebt wird. Das ist ein Ort, wo sich etwas auch entfalten kann. Das ist ein Ort, wo Grosses daraus entstehen kann. Das ist aber auch ein Ort, wo darf Sicherheit geben. Auch der zweite Bezug, Gerechtigkeit und Frieden. Das heisst, was falsch ist, wird nicht einfach mit einer falschen Liebe zugedeckt, sondern es herrscht Gerechtigkeit, aber auch Frieden. Bis dahin einfach. Jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Und da haben wir schon die ersten Schwierigkeiten. Laut unserem Gesetz in der Schweiz ist Ehe ja ein Vertrag. Und Gott hat es eigentlich nicht ganz so vorgesehen. Gott hat eigentlich einen Bund oder hat einen Bund gestiftet. Und ein Bund ist kein Vertrag. Ich meine, aus Sicht vom Staat macht es vermutlich Sinn, dass man das als Vertrag anschaut, weil, ja, wenn eins stirbt, was ist denn dann? Wie ist es abgesichert? Oder wenn eine Ehe auseinandergeht, was herrscht denn für Zustände? Wie funktioniert das? Und darum hat man da irgendwelche Regeln geschaffen. Aber das ist der Mensch. Gott hat eigentlich den Bund erschaffen. Er hat gesagt, nein, es soll ein Bund sein und ein Bund ist stärker. In Gottes Augen ist es nicht ein Vertrag, wo man quasi Artikel erfüllen muss. In einem Vertrag geht es ja dann meistens darum, zwischen zwei Vertragspartnern, ich weiss, was du machen musst und ich weiss, was ich machen muss. Aber ganz besonders weiss ich, was du machen sollst. Und wenn du es nicht machst, dann nehme ich mir dann auch die Freiheit, meinen Teil vielleicht nicht mehr so ganz zu machen. Und dann herrscht ein wunderbarer Kuhhandel. Und in diesem Kuhhandel geht es schlussendlich nur noch darum, hoffentlich um ihn nicht zu kurz. Und das ist nicht Gottes Gedanke. Gottes Gedanke ist ein Bund, etwas Wunderbares. In seinen Augen soll da eine Liebe herrschen, wo nicht anfängt zu berechnen. Weil das andere, das, was ich vorhin geschildert habe, das ist dann vielmehr vielleicht eine Zweckgemeinschaft. Man hat sich arrangiert, man weiß, was man sollte oder nicht sollte. Vielleicht ist man sogar den Bund eingegangen, um irgendwie etwas zu sparen oder irgendwelche Vorteile zu haben, steuertechnisch oder was auch immer. Und Gott sagt, nein. Ich habe die Ehe nicht aus dem Grund geschenkt, sondern die Ehe ist ein Bund, den ihr euch gegenseitig schenken sollt. Und da ist eigentlich der Schlüssel drin. Dass Gott sagt, in einem Bund geht es um eine Liebe, die bedingungslos auf den anderen zugeht. Die sich immer wieder am anderen schenkt, ohne zu schauen, was retourkommt. Und das ist gar nicht so einfach, oder? Das ist einfach gesagt, ich weiß. Aber das Grundprinzip, das hat Gott in dem Bund gedacht. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der für uns alle gilt. Gott hat es vordemonstriert. Gott hat es persönlich vordemonstriert, was der Bund bedeutet. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen und hat sich selber geschenkt. Wir lesen nämlich in Lukas 22, Vers 20, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, also da beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus schenkt sich selber. Dir und mir. Das ist der Bundesbeweis. Er sagt, mein Blut wird fließen, das ist das Zeichen vom Bund, so fest habe ich euch gern. Und ich weiß, dass ihr mich werdet auslachen. Und ich weiß, dass ihr mich werdet verspotten. Ich weiß, dass ihr mich sogar werdet kreuzigen. Und ich gehe den Weg trotzdem, sagt Jesus. Weil ich dich gern habe. Und das ist die perfekte Vorstellung. Das wäre der Bund, den Gott vorgestellt hat. So sieht der Bund aus in Perfektion. Und das ist ein Vorbild eigentlich für die Ehe. So sollen wir miteinander sein. Ich glaube aber auch, dass da drinnen ein paar Anzeichen sind von allgemein, wie wir miteinander sollen umgehen. Dass wir sollen nicht berechnen sie im Miteinander, aufeinander Schritt zu machen, nicht immer denken, was hast du mir, also mache ich auch nicht. Jesus hat den Bund vorgelebt. Und das ist so das, was ich finde, muss man sich im Hinterkopf behalten, immer bei der Ehe. Das ist das Wunderbare. Ich weiß, es war Sündenfall gewesen, ich kenne mich und meine Schwächen und da hat es ganz einen Haufen Stolpersteine, oder? Ich weiß nicht, wie es denen geht, die in einer Beziehung sind. Man meint es ja gut, oder? Also ich hoffe, ihr habt aus Liebe euren Ehepartner geheiratet. Oder ihr seid aus Liebe in einer Beziehung. Und doch reibt es doch immer wieder, oder? Und doch, zack, sagt man wieder etwas Blödes. Und doch macht man wieder etwas, was nicht in Ordnung ist, was den anderen verletzt. Und ich habe mich gefragt, ob es in dem Ganzen nicht so etwas gibt wie ein Kernproblem. Ich weiss, man soll die Sachen nicht banalisieren, vereinfachen, aber ich glaube, es gibt ein Problem, das wirklich ganz zentral ist. Ein Problem, wo man eigentlich alles auf das zurückfolgern, schlussfolgern. Und das hat mit dir und mir ganz persönlich zu tun, mit unserem Ich bezogen sein, mit unserem Ego. Da ist das Problem zu Hause. Ich habe es so versucht darzustellen, Hartherzigkeit. Ein Herz aus Stein. Wir sind so unglaublich berechnend. Hoffentlich komme ich nicht zu kurz. So funktioniert der Mensch leider. Ich weiß, kein macht das. Und jetzt die vielleicht gerade so frisch verheiratet sind oder in so einer Verliebtheitsphase stecken, ihr denkt vielleicht, passiert mir nie. Wie kannst du nur so etwas reden? Geniesse die Phase, wo du drin steckst. Wir reden ein bisschen später wieder mal miteinander. Das ist wahnsinnig schnell passiert. Das geht schnell. Und es ist im Ansatz nicht böse gemeint, aber es hat mit mir als Mensch zu tun, mit meiner Ich-Bezogenheit. Und das Schöne, was ich finde, oder das Schöne, ich finde, es kommt gut zum Ausdruck da drin, wo das Problem ist. Das Problem ist nicht bei der Regula, bei meinem Partner. Bei meiner Ehefrau. Sondern das Problem ist bei mir selber. Der Grund von unserem Streit ist nicht sie, sondern ich. Nicht sie, ich. Ich bin das Problem. Wir zeigen so wahnsinnig schnell mit dem Finger auf den anderen. Er hat doch. Ja, und was ist mein Teil drin? Ich war vermutlich auch nicht ganz neutral gewesen. Und das Ganze, ich will es versuchen, an einem Muster ein bisschen aufzuzeigen. Es ist so ein Kreislauf. Und das ist jetzt etwas, was ich finde, zählt nicht nur für uns als Eheleute, sondern das geht in all unsere Beziehungen rein. Das Ganze fängt an mit Erwartung. Was für eine Erwartung habe ich an meinen Ehepartner? Was für eine Erwartung hast du in deinen Beziehungen, an deine Freunde, an dein Gegenüber? Wieder zurück auf die Ehe. Was muss mein Ehepartner mir alles erfüllen? Und habe ich ihm das überhaupt schon jemals gesagt, dass er das erfüllen sollte? Und ist das überhaupt gerechtfertigt, dass er das muss erfüllen? Ist mein Ehepartner überhaupt da dafür, um meine Wünsche zu erfüllen? Ich merke, dass das wie so der Ursprung ist von unseren Problemen. Unglaublich hohe Erwartungen aneinander. Auch in unseren Beziehungen, sonst im Zwischenmenschlichen, im Alltag. Wir überfordern einander permanent. Wir haben so hohe Erwartungen, der andere kann sie ja manchmal fast nicht erfüllen. Wir setzen ihn und uns selber unter Druck. Und was passiert nachher mit diesen Erwartungen? Da kommt eben der nächste Schritt. Forderung. Du hast mir. Du sollst mir. Wir haben doch abgemacht, dass du. Oder? Wir gehen sie einfordern. Du sollst mir. Ist deine Pflicht. Du hast gesagt, also mach. Und aus dieser Haltung von einer Erwartung kommt der Fordern. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das Fordern herzlich wenig konstruktiv und produktiv ist, oder? Da ist klar, was passiert. Da löst doch am Gegenüber erst recht ab. Und was wird passieren bei den Forderungen? Ein Haufen davon werden nicht eintreffen. Und nachher, was kommt als nächster Schritt? Enttäuschung. Als nächster Schritt kommt eine Enttäuschung. Jetzt hat er mich schon wieder nicht gesehen. Jetzt hat er mir schon wieder keinen Blumenstrauß heimgebracht. Jetzt hat sie mir schon wieder nicht zum Geburtstag meine Torte gemacht. Was auch immer. Muss nicht nur Idee sein. Auch unserem Zwischenmenschlichen. Erwartungen, Forderungen. Jetzt hat er schon wieder nicht gemacht. Jetzt haben wir doch gesagt, er soll jedes Mal dort und dort auch noch putzen und schauen. Jetzt hat er schon wieder nicht geschaut. Enttäuschung macht sich breit. Und dann kommt es zum vierten und schlimmsten Punkt. Anklage. Und dann sind wir im Garten Eden gelandet bei Adam und Eva. Sie war es. Die Schlange war es. Ich bin es nicht. Er hat. Und das Schlimme an dem Ganzen, das zieht die gegen runter. Das ist eine Spirale, die immer schneller läuft und immer weiter ins Sumpf abzieht. Erwartung, Forderung, Enttäuschung, Anklage. Du hast schon wieder nicht. Und das ist so ein typischer Kreislauf. In Beziehungen, in Ehe, aber auch im ganz normalen Miteinander. Und was jetzt machen? Menschlich gesehen kann man gewisse Schritte drin so gerne nachvollziehen. Menschlich gesehen. Und Gott sagt, das muss aber nicht so bleiben. Ich will dir etwas schenken. Und Gott sagt, ich will gerne den Kreis durchbrechen. Und zwar mit einem einfachen Mittel. Wir lesen in Hesekiel 36, Verse 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott macht dort ihnen deutlich, er kann den Kreislauf unterbrechen. Er kann es, mir herzlich wenig. Er kann es. Und es liegt alles in dem Ändern von dem Herz, sein Geist, den er dir und mir will schenken. Und er findet das eine wunderbare Zusage. Du und ich, wir sind nicht dem Kreislauf hilflos ausgeliefert. Wir können den durchbrechen mit Gottes Hilfe. Wir müssen nicht da drinnen bleiben. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich werde jetzt ein bisschen auf das zu reden kommen. Du sollst nicht Ehe brechen. Wir haben bis dahin immer gesagt, wir könnten die Gebote auch anders übersetzen. Du wirst nicht. Du wirst nicht Ehe brechen. Und ich glaube, jetzt gerade bei dem Gebot wird es besonders betonen. In den ersten vier habe ich gesagt, wenn wir nahe bei Gott sind, dann werden wir auch nicht andere Götter anbeten, werden wir keine Götzen machen und so weiter. Die Bedingung ist, nahe bei Gott zu sein. Ist beim Ehebrechen genau das Gleiche eigentlich. Du wirst nicht Ehebrechen, wenn die Ehe ja funktioniert. Wenn du dort drinnen investierst. Und darum will ich jetzt nicht einen Vortrag machen darüber, was genau alles Ehebrechen ist, sondern ich will jetzt Zeit investieren in, was kannst denn du konkret unternehmen, um dass deiner Ehe gut geht? Weil du kannst da positiv drin hineinwirken. Ihr könnt positiv in eure Beziehungen hineinschaffen, ob innerhalb von einer Ehe oder auch in normalen zwischenmenschlichen Beziehungen. Man kann dem positiv entgegenheben. Man ist nicht dem ausgeliefert. Und der erste Punkt, den ich anfangen möchte, so als allgemeiner Tipp, ich weiss, den hört man immer wieder, ich fange bewusst bei dem an, Ehezeit. Ich weiss, dass wir Männer besonders Mühe haben mit dem Punkt. Mindestens die Mehrheit, es gibt auch Ausnahmen bei den Männern. Aber ich weiss, dass wir Männer eher ein bisschen mehr Mühe haben, dran und ein bisschen sentimental und so. Oder? So das Emotionale. Ich tue jetzt überzeichnen. Ihr macht das gut. Aber wir haben doch immer so ein Problem dabei. Und ich will euch Mut machen, planet eure Zeit. Vom Alleine kommt sie nicht in der Woche. Das ist meine Erfahrung. Da läuft so viel und wenn ihr die Zeit nicht plant, sie kommt nicht. Und ich will euch Männern ein bisschen die Angst nehmen. Es geht nicht darum, um zwei Stunden jetzt immer an sein, jede Woche. Es geht um Qualität und nicht um Quantität. Wir haben zum Beispiel gemerkt, wir gehen nach dem Mittagessen 10 Minuten, Viertelstunde, da schicken wir ein Kind die heißen oder so, abfahren. Zeit für uns. Kaffee, Gutzli, Zeit für uns. Und ja, manchmal geht es drinnen auch um das, was ansteht, Sachen, die man organisieren muss. Aber nicht nur. Weil organisieren, da können wir, das funktioniert. Es geht mehr darum, wie geht es dir? Was hast du erlebt? Und da braucht nicht so verflixt viel. Und ich will euch Mut machen. Organisiert euch. Es klingt sehr technisch. Aber wenn ihr es eben nicht macht, wird die Zeit nicht kommen. Also, ich habe bis jetzt noch kein Ehepaar gehört, wo es einfach gesagt hat, das geht von alleine. Aber vielleicht sind ihr anders. Aber nehmt euch die Zeit. Tönt bewusst planen. Es lohnt sich. Und etwas, was sich besonders lohnt, ist in dieser Ehezeit zu beten. Beten treibt zueinander. Weil Jesus der Verbindende in eurer Mitte ist. Der, der ihr eure Ehe geschenkt hat, den nehmt ihr in dem Moment ganz bewusst in eure Mitte. Und das verbindet. Das zweite, achtsam auch in kleinen Gästen. Ja, ich rede wieder ein bisschen für uns Männer. Ja, Frauen machen das vermutlich super. Da kommt wieder mal ein WhatsApp mit einem Herzchen oder irgendwie so etwas. Ihr seid super. Liebe Männer, was habt ihr nicht alles gemacht in der Verliebtheitsphase? Erinnert euch mal ein bisschen zurück. Wir sind manchmal kreativ gewesen, oder? Verrückte Sachen haben wir gemacht, die einen unter uns. Kreativ sich betätigt. Man ist weiss, wo hingefahren. Vielleicht. Mindestens von Klaus vielleicht sogar. Ich bin nicht da gewesen, ich habe eine Beziehung auf 6000 Kilometer Distanz geführt. Also ich habe auch Verrücktes gemacht. Man wird kreativ. Spannend ist, ich habe am Hochzeit von Martin und Larissa gesagt, wir Männer ticken, das nach dem System, ich habe sie erobert, jetzt kann ich mich zurücklehnen, oder? Sie gehört mir. Nein, mach weiter. Mach weiter. Das ist nicht weniger wert, in einer Nähe mal zu überraschen. Wir haben zum Beispiel einmal, als Regula in einem Weiterbildungstag war, haben wir mit den Buben zusammen zu Nacht gekocht und noch etwas dekoriert am Tisch. Und da hat sie nicht gewusst, was sie heimkommt, war sie überrascht gewesen. Es muss ja nicht wahnsinnig, wir hätten ja sowieso müssen essen zusammen. Aber es war ja etwas Spezielles gewesen. Also einfach so etwas Kleines. Bleibt kreativ, liebe Männer. In sexbewussten Männern, ja, Frauen machen das sowieso besser. Sind achtsam in den kleinen Gesten, weil die kleinen Sachen sind es schlussendlich, die es ausmachen. Vergleichen. Und da rede ich jetzt zu den Männern und zu den Frauen. Haben beide Sorten von Menschen Mühe mit dem. Ach, wie hat es doch der Hans und Barbara gut miteinander. Er trägt sie auf Händen. Ich hätte auch gern, mein Mann würde mich so auf Händen tragen. Ach, wie haben Fritz und Susanne gut miteinander. Susanne himmelt ihrem Fritz in allen Tönen an, vor allen Menschen lobt sie ihn. Ich würde auch gerne mal von meiner Frau so gelobt werden. Oder? Und schon passiert es. Die anderen. Und das ist ganz ein vergifteter Gedanke. Wo der sich breit macht, kommt es nicht gut. Das ist ganz ein gefährlicher Gedanke. Erstens, es gibt nicht zwei Ehepaare, die gleich sind. Ihr funktioniert alle anders, weil jedes von euch ein Individuum ist, kreiert von Gott, einzigartig, ist die Kombination davon sowieso nochmal einzigartig, oder? Also es gibt nicht zwei gleiche. Also wieso soll es bei euch denn gleich sein wie bei anderen? Und das Zweite, was beim Vergleichen sowieso nichts bringt, ja, vielleicht haben sie jetzt gerade an dem Punkt ein bisschen besser als du, aber in anderen geht es vielleicht gerade gar nicht gut. Du siehst nur da, wo du willst sehen. Dort, wo es schlechter ist, dort schaust du dann auch nicht so an. Also Vergleichen bringt nichts. Vergleichen setzt unter Druck. Man kann nämlich auch seinen Ehepartner mit dem unter Druck setzen. Man kann sagen, du siehst, wie es die gut haben. Ich hätte auch das mir. Und dann sind wir wieder da gelandet, oder? Im Teufelskreis. Das ist nicht gut. Nicht vergleichen. Bringt nichts. Gescheiter positiv investieren. Vertrauen, Treue, Respekt. Die drei Punkte hängen miteinander zusammen. Vertrauen, Treue, Respekt. Ich finde, das sind ganz enorm wichtige Punkte. Und ich will vor allem auf den ersten eingehen, aufs Vertrauen. In unseren Hochzeitsvorbereitungen, das ist so etwas, was mir wichtig geworden ist in meiner Ausbildung. Irgendwo, ich weiß nicht mehr, in welchem Kurs haben wir da mal gehört, ist mir hängen geblieben. Vielleicht ist es auch etwas Technisches damit zu tun hat. Vergleich es mit einem Konto. Vergleich es mit einem Konto. Wenn du verliebt bist, da gibt es einen Vorschuss an Vertrauen. Da wird einfach mal eingezahlt auf das Vertrauenskonto. Alle, die sich ein bisschen versuchen zurückerinnern, wie war es bei mir? Das ist doch so. Wenn man verliebt ist, wenn man anfängt miteinander, da ist man doch nicht misstrauisch. Da vertraut man grosszügig. Also ist einfach einmal so ein Vorschuss Vertrauen auf dem Konto. Und jetzt kommt das Leben. Mit jeder Enttäuschung, mit jedem Verletztsein, mit jedem die Erwartung nicht erfüllen, wird abgebucht von dem Konto. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn da nur abgebucht wird, gibt es da irgendwann ein Minus im Vertrauenskonto, oder? Und Ehen, die in einem Minus sind, in dem Vertrauenskonto, sind Ehen, die Krisen haben, wo vielleicht schlussendlich auseinandergehen. Weil es da nicht stimmt auf dem Vertrauenskonto. Und darum kannst du nicht nur abbuchen, sondern du musst auch drauf buchen. Du musst deiner Frau immer wieder zeigen oder deinem Mann, dass du vertrauenswürdig bist. Einzahlen auf das Konto, um es ein bisschen technisch zu sagen. Weil abbuchen, das geht vom Alleigen. Das wird automatisch gemacht. Einzahlen kostet ein bisschen mehr Aufwand. Aber es ist wichtig, sonst gibt es ein Defizit. Noch so ein Punkt, jetzt kommt wieder der Techniker bei mir, so ein roter Pilzknopf, oder? Das ist ein praktischer Tipp in euren Beziehungen. Funktioniert innerhalb und außerhalb der Ehe. Wenn der Strudel anfängt zu drehen, wenn man hintereinander kommt, gebt euch das Recht gegenseitig, um auf den Pilzknopf zu klopfen. Das ist ja ein Notausschalter für Anlagen, technische Anlagen. Und wenn du dort drauf haust, steht es still. Gebt euch gegenseitig das Recht, auf den Pilz zu hauen, wenn das hier abgeht. Stopp! Jetzt unterbrechen wir. Jetzt machen wir nicht weiter. Gebt euch aber auch Zeit, denn, dass jedes für sich ein bisschen reflektieren kann, was ist jetzt abgelaufen, was habe ich falsch gemacht, wieso sind wir so weit gekommen. Und dann, wenn jedes Gefühl hat, und zwar beide müssen das Gefühl haben, es ist wieder in Ordnung, löset den Knopf wieder, geht aufeinander zu. Weil vorne ist es wieder vordere. Wenn eins sagt, so, ich wäre jetzt bereit, wieso, Regula, bist du noch nicht bereit, komm mal endlich hinführen, dann ist es vordere, dann habe ich noch nichts gelernt, dann ist es gescheiter, wenn der Knopf noch gedrückt bleibt. Weil dann wird es genau wieder weitergehen. Gebt euch gegenseitig das Recht, so auf den Pilz zu hauen und zu sagen, stopp. Ich glaube, es ist gut, heilsam. Das ist etwas, was ich immer wieder feststelle. Loslassen von Groll und Verletzungen. Man hat einander verletzt. Warum auch immer, spielt keine Rolle. Braucht immer zwei Parteien. Da ist eine Verletzung rum. Man hat sich gegenseitig Vergebung ausgesprochen. Und jetzt kommt das immer wieder rauf. Oder? Spätestens merkst du es dann, wenn so ein Satz kommt, du tust immer. Das hast du schon immer wieder gemacht. Du tust, oder? Dann merkst du, da ist in dem Fall etwas noch nicht ganz gut. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich sage damit nicht, Verletzungen hinterlassen Narben. Verletzungen hinterlassen Narben. Und selbst wenn man einander vergeben hat, kann es immer noch wehtun. Ja, auch da überfordern einander nicht gegenseitig. Es kann noch wehtun. Das ist normal. Aber es soll nicht mehr als Argument dienen im Zwischenmenschlichen. Oder? Die Regula kann mich verletzt haben. Wir haben einander Vergebung ausgesprochen. Es tut mir immer noch weh. Aber ich darf es nicht mehr brauchen als Argument, um ihr etwas entgegenzuheben. Weil sonst kann ich nicht vergeben, wenn es wieder vorkommt. So. Dann ist es Groll, Verletzung. Und dann ist es wieder nicht sein Problem, sondern ich ganz höchst persönlich, weil ich nicht vergeben kann. Und dann muss ich mit Jesus das klären. Nicht mit dir. Es ist wichtig, dass wir vergeben. Das alte Zeug, das sammelt sich so an und gibt so grusige Klumpen. Und am Schluss weisst du nicht einmal mehr recht, warum du den Klumpen hast, aber er ist da und stinkt und ist hässlich. Und stört. Regelt eure Beziehungen. Räumt auf. Es ist nicht gut, das alte Zeug. Und dann möchte ich gleich noch auf einen Punkt kommen, wenn die Versuchungen kommen. Erster Punkt möchte ich da dazu sagen, tun wir nicht so überheblich, als könnte uns das nicht passieren. Kein von uns soll einen Satz sagen im Sinne von, mir kann das nicht passieren. Für das sind wir zu fest Mensch, für das sind wir zu fest in der sündigen Natur drin. Wir können positiv dafür arbeiten, dass es hoffentlich nicht passiert. Aber keins von uns soll überheblich sein, weil das ist Überheblichkeit und Stolz, wenn man sagt, mir kann das nicht passieren. Es müssen noch gewisse äußere Umstände sein und schon kann es eben doch sein. Ich will ganz etwas Kleines dazu sagen, weil immer die Diskussion geht, ja, wie weit darf man denn oder wann ist es denn und so weiter. Der Martin Luther hat ein cooles Zitat gebracht. Dass die Vögel über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Wenn wir es einsetzen mit den Gedanken, die Vögel ersetzen durch Gedanken, dass du mal so einen Gedanken hast, das ist ein schöner Mann, das ist eine schöne Frau, das kann passieren. Nicht gut, kann passieren. Aber dass du dem Gedanken noch einen Raum gibst, dass er ein Nest bauen kann, selbst ist nicht gut. Selbst hast du in der Hand. Und ich glaube, da wird uns Mut machen, dem positiv entgegenzuwirken. Wir müssen da nicht zulassen. Ich glaube, etwas Positives wäre in dem Zusammenhang auch, wenn du weißt, dass dir gewisse Internetseiten nicht gut tun. Dann geh doch gar nicht erst drauf. Weil da wäre am Vogel erlauben, ein Nest bauen. Wenn du weißt, dass mit gewissen Kollegen der Ausgang schwierig wird und an schwierige Orte nachher mitgehst, die dir nicht gut tun, geh nicht mit. Vögel, die Nester bauen, sind das. Ich will dir Mut machen, wenn du etwas merkst in deinem Leben, das ist nicht gut, wenn du, du dich auf das einlässt, kommt es in etwas Schlechtes raus. Dann versuch doch gar nicht erst dorthin zu gehen. Lass den Vögel nicht Raum zum Nester bauen. Die ist etwas Wunderbares, Geniales, jetzt hier nochmal so zeigen. Und sie ist schützenswert. Und es lohnt sich, darin zu investieren. Trage Sorge zur Liebe deines Lebens. Heb Acht, schütze sie, mach etwas dafür. Ich will dir aber auch heute Morgen zusprechen, wenn du in den Verletzungen drin bist und du merkst, es klappt vielleicht gerade im Moment nicht so. Such vielleicht das Gespräch mit jemandem, wo du das Vertrauen hast. Such das Gespräch. Komm ins Gespräch mit jemandem, wo du deine Not teilen kannst. Du musst nicht alleine sein in diesem Konflikt. Teilen, das hilft enorm. Das hat dann eben wieder mit Vergleichen zu tun. Du bist bestimmt nicht der Einzige oder die Einzige, die in dieser Not drin hockt. Ganz ein Haufen Ehepaar kennen das auch. Man hat manchmal nur das Gefühl, man sei der Einzige, der das hat. Das ist nicht der Fall. Ich will dir Mut machen, du musst nicht so heimgehen. Such das Gespräch. Ich will uns aber auch gegenseitig Mut machen, dass gewisse Grundmuster da drin, wie zum Beispiel da mit dem speziellen Spirale, mit der Spirale, mit dem Kreislauf, lernen wir daraus für unsere Beziehung im Allgemeinen, einander nicht zu überfordern. Lernen wir daraus, einander nicht anzuklagen, denn, sondern in einer Liebe, so wie Jesus sich das denkt hat, miteinander unterwegs zu sein. Ich glaube, dann kommt es gut. Dann sind wir auf einem guten Weg. Ich würde dich gerne noch beten. Danke, lieber Vater im Himmel, für deine Gebote, die wir dürfen haben. Und ich staune immer wieder Woche für Woche neu darauf, wenn wir mit diesen 10 Geboten unterwegs sind, wie top aktuell dein Reden ist. Du hast die Gebote vor so vielen Jahren gegeben und sie sind noch top aktuell auch heute. Sie sind Wert und Maßstäbe, die unserem Leben gut tun. Du hast sie gegeben, um nicht uns einengen, sondern uns in die Freiheit zu führen. Und unser heutiges Gebot, Herr Jesus, hilf uns da drin, in unseren Beziehungen so zu leben, dass es dich ehrt, Herr Jesus. Gib uns Kraft, immer wieder Schritte auch können, aufeinander zuzumachen, die Spirale, den Teufelskreis immer wieder können zu durchbrechen, immer wieder können neu aufeinander zuzugehen. Ich will dich aber auch bitten für dein Wirken, dass du das harte Herz, das steinerne Herz wirklich austauschen kannst, das Fleischig schenken, so wie es heisst, dass wir dann dürfen in deinen Gebot wandeln. Danke, Herr Jesus, dass wir nicht alleine sind. Du hast deinen Geist geschickt, der uns hilft, in dem Ganzen unterwegs zu sein. Danke, dass wir dich dürfen haben. Und ich will dich ganz speziell jetzt bitten für alle die, die verheiratet sind, Herr Jesus, segne ihre Ehen. Ich will dich darum bitten für jedes Ehepaar, Herr Jesus, dass du mit deiner heilenden und schützenden Hand darüber wachen tust, eingreifst. Herr Jesus, schenk du Vergebung, schenk du Heilung dort, wo Verletzungen da sind. Ich will dich aber auch bitten, Herr Jesus, für all die Ehepaare, die ganz schwer zu tragen haben im Moment, Herr Jesus, warum auch immer, dass du da dich mächtig erweisen tust, Herr Jesus. Dass du dich gross zeigst in diesen Beziehungen. Weil ich glaube ganz fest, du hast nur positive Gedanken über eine Ehe und du willst das Beste da drin. Danke, dass wir deine Hilfe dürfen auch dort in Anspruch nehmen. Herr Jesus, segne die Ehen. Ich möchte dich auch bitten für unsere Jüngeren unter uns, Herr Jesus, die vielleicht unterwegs sind Richtung Beziehungen, vielleicht in einer Beziehung sind oder mit dieser Frage sich bewegen, Herr Jesus. Schenk du auch da einfach deine Weisheit im Umgang, im Miteinander, Herr Jesus. Schenk du auch da deine Führung und deine Bewahrung vor schlechten Entscheidungen. Danke, dass wir es dir dürfen anbefehlen. Danke, dass wir es all die genialen jungen Menschen unter uns dürfen haben, Herr Jesus. Und wir wollen sie ganz bewusst unter deinen Schutz und Segen stellen, auch in dieser so lebenswichtigen Frage, Herr Jesus. Segne sie auf dem Weg und hilf uns, sie auch richtig zu begleiten auf dem Weg. Dir sei Lob und Preis, Herr Jesus Christus. Amen.